Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit Heidrun Wimmersberg.
Der Deutsche Mieterbund rechnet auch in diesem Jahr mit weiter steigenden Mieten. Es mag eine Verlangsamung geben in manchen Städten, sagt Präsident Lukas Siebenkotten. Aber solange es Menschen gibt, die die steigenden Mieten bezahlen, geht es weiter nach oben. Eine Folge dieser Preispolitik: Menschen können ihre Mieten nicht mehr zahlen, werden aus ihren alteingesessenen Vierteln verdrängt. Manche finden auch keine neue Wohnung mehr und werden obdachlos. Im Gegensatz zu Leipzig ist die Stadt Zeitz in Sachsen-Anhalt schon mehrfach zur Geisterstadt erklärt worden. Im Zentrum steht jede zweite Wohnung leer. Ganze Straßen wirken so, als seien sie fluchtartig verlassen worden. Doch seit einiger Zeit hat sich etwas geändert in der Stadt im südlichen Sachsen-Anhalt. Junge Leute und Künstler kommen nach Zeitz, ehemalige Einwohner kehren zurück. Christoph Richter hat nachgeforscht, wie viel Leben in der angeblichen Geisterstadt im Burgenlandkreis steckt.
Das war früher viel schöner. Da war so viel Betrieb hier in der Innenstadt. Nicht schön, weil alles, die Geschäfte alle leer. Und was soll man denn hier?
Ich sage schlimm, weil ich kenne ja Zeitz noch 35 Jahren oder 45 Jahren. Da war das eine sehr, sehr lebendige Stadt.
Es ist ein Trauerspiel.
Zeitz hat heute knapp 30.000 Einwohner. Vor 30 Jahren war es noch fast das Doppelte. Für Außenstehende wirkt Zeitz teilweise so, als ob die Menschen die Stadt fluchtartig verlassen hätten. Kaum ein anderer Ort in Deutschland hat mit einem derartigen Leerstand zu kämpfen. Eine Geisterstadt wie in einem David Lynch-Film.
Ja, das muss man leider so sagen. Ja, das ist die richtige Beschreibung.
Erzählt Andreas Exler, Mitte 40, Mitglied der Bürgerinitiative Arbeitskreis Altstadt, Stadtrat der Freien Wähler. Ganze Straßenzüge sind verwaist. Aus Dachfirsten wachsen Birken, Häuser fallen in sich zusammen, die stuckverzierten Fassaden bröckeln. Selbst eine mächtige neogotische Kirche mitten im Zentrum von Zeitz modert vor sich hin. Seit 1990 wurden über 90 Millionen Euro in die Sanierung der Stadt gesteckt. Dennoch gibt es einen unübersehbaren Leerstand.
Zeitz war eine blühende Industriestadt. Natürlich sind viele Arbeiter zu uns gekommen und die sind nach 1990 weggebrochen. Aber dann kam in der Stadtentwicklung aus meiner Sicht noch ein Fehler hinzu, dass wir gesagt haben, naja, es wird sich schon alles irgendwie geben. Zeitz Ost wird sich entwickeln, das ist dieses Plattenbaugebiet. Die haben also die Sanierung vorangetrieben und die Platte ist attraktiv geworden.
Während man aber die Gründerzeitbauten einfach verfallen ließ. Selbst Barockhäuser wurden noch nach dem Mauerfall in der Innenstadt abgerissen. Stadtrat Exler blutet das Herz. In einer aktuellen Studie ist von knapp 5000 leerstehenden Wohnungen die Rede. Das entspricht einer stadtweiten Quote von 23%. Doch das ist nur eine Seite der Medaille. Denn in der Altstadt, der Kernstadt von Zeitz, sind 44% der Wohnungen unbewohnt. Für 250 Euro bekommt man hier schon eine 50 Quadratmeter Wohnung. Damit gilt Zeitz bundesweit als die Stadt mit den billigsten Mieten. Ähnlich sieht es mit den Kaufpreisen aus. Während man beispielsweise für eine 100 Quadratmeter Wohnung in der Berliner oder Hamburger Innenstadt eine 500.000 oder mehr zahlen muss, bekommt man in Zeitz für denselben Preis.
Muss ich kurz überlegen. Also für eine 500.000 kriegen Sie bestimmt 1, 2, 3, 4, 5 Häuser mit jeweils 8 Wohnungen, um das mal so zu beschreiben. Je nach Zustand. Aber Sie zahlen für eine Eigentumswohnung hier vielleicht 20.000, 25.000 Euro.
Ja, Timo. Hallo. Was kann ich für Sie tun?
Der Oberbürgermeister der Stadt ist Christian Thieme, 46 Jahre alt, CDU-Mitglied. Ein akkurat gekleideter hanseatischer Mann mit grüner Barbourjacke. Eine Geisterstadt? Nein, das sei Zeitz mitnichten. In den letzten Jahren sei einiges passiert, sagt Thieme bei einem Rundgang.
Wichtig ist als erster Schritt, dass man ja auf sich aufmerksam macht, dass die Leute interessiert sind an der Stadt Zeitz. Und das gelingt uns zunehmend mehr unter verschiedenen Gesichtspunkten. Wir haben ja nun einmal die Nähe zu Leipzig. Wir bauen auf den sogenannten Überschwapp-Effekt von den steigenden Einwohnerzahlen von Leipzig. Werden wir hier etliche abbekommen? Das ist auch Fakt.
Sollte sich dann Zeitz als Vorort von Leipzig etablieren?
Ja, das wird schon scherzhaft. Also Zeitz wird schon als Vorort von Leipzig bezeichnet oder als südliches Leipzig, ja.
Zeitz liegt im mitteldeutschen Kohlerevier, weshalb Thieme auf Gelder aus dem Braunkohleausstieg setzt. Der große Wunsch, ein mitteldeutsches S-Bahn-Netz, der Großraum um Leipzig, würde dann zusammenrücken.
Wir sind hier im Kernrevier des Braunkohlestrukturwandels und erwarten natürlich entsprechend, dass der Großteil der Gelder dann auch hier, jedenfalls in der Region, eingesetzt wird. Und wenn man das vernünftig tut mit Industrieansiedlungen, mit vielleicht auch moderneren Dingen, 5G, Smart Region, was es da alles gibt,
dann könne die Stadt Zeitz Teil einer prosperierenden Region werden. Und so ganz unwahrscheinlich ist es nicht, denn mit 7,1% Arbeitslosigkeit liegt Zeitz inzwischen knapp unter dem Landesdurchschnitt. 2002 war man noch zweistellig bei 25%. Der größte Arbeitgeber in Zeitz, eines der letzten großen, ja global agierenden Unternehmen in der Region, ist Südzucker. Das riesige Industrieareal liegt am Rand der Stadt. Hier sieht man keine Ruinen. Nichts ist verfallen. Stattdessen Hightech, wohin man schaut. Haushohe, silbern glänzende Tanks, ein Gewirr von Stahlrohren. Kein Dampf, kein Dreck. 200.000 Tonnen Zucker werden hier aus Zuckerrüben jährlich hergestellt. Das Werk sei für Zeitz eine Überlebensgarantie, meint Direktor Markus Lorenz.
An der Attraktivität der Stadt Zeitz müssen wir natürlich arbeiten. Da sind andere Städte in der Region, die sich schon weiterentwickelt haben. Aber die Hoffnung soll man bitte nicht aufgeben. Und natürlich muss man sukzessiv an dem Leerstand arbeiten, an den Konzepten arbeiten, wie man die Stadt attraktiver gestaltet. Wir wollen natürlich, dass unsere Mitarbeiter hier vor Ort wohnen.
Doch das gestalte sich schwer, ergänzt der Werksdirektor, denn die meisten Mitarbeiter würden eben in Leipzig und nicht in Zeitz wohnen. Dabei könnten gerade diese Menschen der Stadt einen ungeheuren Schub geben, hofft Lorenz. Seit neuestem regt sich was in Zeitz. Junge Leute und Künstler kommen vermehrt in die Stadt. Ehemalige Einwohner kehren zurück, so wie Philipp Baumgarten, ein gebürtiger Zeitzer, Jahrgang 1985. Nach dem Abitur verließ er seine Heimatstadt, studierte in Dresden und Karlsruhe Informatik und Kunstgeschichte und ist nun wieder zurück aus Heimatliebe. Sein Credo: mit Kunst gegen den Leerstand ankämpfen.
Das ist klassischer Jugendstil. Man sieht es an diesen halbrunden Erkern, an den vielen abgerundeten Ecken, die Konsolen, Verzierungen. Ja, wir stehen hier vor einem relativ monumentalen Sandsteinportal. Ich kann mal die Tür aufschließen.
Die frühere Stadtbibliothek nennt sich jetzt Kunsthaus Zeitz. Einst ein Gasthaus, ein stolzer, man kann auch sagen verwunschener Jugendstilbau aus dem Jahr 1907 mit noch erhaltenen Stuckdecken, Bleikristallfenstern und Fischgrätenparkett. Seit Anfang der 1990er Jahre stand das Haus leer, bis es als Kunsthaus wiedereröffnet wurde. Drinnen ist es immer noch kalt, es riecht feucht-muffig.
Ja, hier drüben. Die ehemalige Phonothek, wie es noch dran steht, hier konnte man Schallplatten ausleihen, Kassetten, Tonträger etc., dient jetzt als Offspace. Letztendlich haben wir nur versucht, die Steckdosen wieder in Betrieb zu nehmen. Älteren Fußbodenbelag noch reingelegt und das ist ja ein multifunktionaler Raum für kleinere Kunstveranstaltungen, Vorträge, Lesungen finden hier regelmäßig statt.
Open Space Zeitz nennt sich das Ganze und wurde vergangenes Jahr mit gut 60.000 Euro von der Bundeskulturstiftung unterstützt. Von der stark verschuldeten und notorisch klammen Stadt Zeitz, letzten Sommer musste man gar eine Haushaltssperre verhängen, gibt es keinen einzigen Cent. Hippe Künstler und junge Leute aus ganz Deutschland haben die frühere Stadtbibliothek als Spielwiese für sich entdeckt. Einer von ihnen ist Michael Schwesinger. Er kommt ursprünglich aus der fränkischen Schweiz, ist Bäcker, Schriftsteller und Lesebühnenautor. Vorher hat er in Leipzig gelebt. Dort ist es ihm im Lauf der Zeit zu hip, zu teuer geworden, erzählt er. Im Kunsthaus Zeitz hat er eine monatliche Underground-Literaturveranstaltung etabliert.
Also das Konzept ist einfach, wir laden einen Autoren ein und eine Band oder einen Liedermacher und die stellen dann halt ihre Kunst vor sozusagen.
Dieses Jahr soll es ein Literaturfestival geben, um die Stadt aus dem Dornröschenschlaf zu wecken, um andere Perspektiven auf Zeitz zu schaffen. Das sei dringend nötig, findet Schriftsteller Michael Schwesinger.
Wenn man Kultur macht, wenn man Räume öffnet in einer Stadt, die sonst nicht viele öffentliche Räume hat, dann schafft man auf jeden Fall die Grundlage, dass Menschen miteinander in Kontakt treten, dass sich Menschen unterhalten, dass sie sich austauschen. Daran mangelt es hier. Hier kriegen sie nicht mal am Sonntag einen Kaffee, wenn sie einen wollen. Also wenn sie am Sonntag Kaffee trinken wollen in Zeitz, dann haben sie ein Problem. Das heißt, natürlich ist das eine enorme Wichtigkeit, Orte zu schaffen, wo jeder hingehen kann.
Strategien gegen den Leerstand, das Beispiel Zeitz in Sachsen-Anhalt. 2006 hat Dresden den gesamten städtischen Wohnungsbesitz an einen amerikanischen Investor verkauft. Mit dem Geld für die Wohnungen hat die sächsische Landeshauptstadt ihre Schulden getilgt. Inzwischen hat sich die Situation auf dem Dresdner Wohnungsmarkt verändert. Die Stadt hat wirtschaftlich zugelegt, die Bevölkerung ist gewachsen, der Wohnraum wird knapp und daher auch teurer. Meine Kollegin in Sachsen, Alexandra Gerlach, hat die Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt in Dresden verfolgt. Frau Gerlach, war der Verkauf der städtischen Wohnungen 2006 eigentlich im Rückblick gesehen ein Fehler?
Also um das beantworten und bewerten zu können, muss man sich noch einmal in die Zeit zurückversetzen, rund um die frühen Nullerjahre. 2004 zum Beispiel hatte der Wirtschaftsaufschwung in Dresden ja noch überhaupt nicht richtig Fuß gefasst. Die demografische Entwicklung damals war sehr negativ. Die Haushaltslage der Stadt war so dramatisch, dass der damalige Oberbürgermeister, der damals von der FDP gestellt wurde, genauso wie heute übrigens auch, Ingolf Rosberg, musste damals jeden Etat einzeln mit dem Regierungspräsidium verhandeln. Die Stadt trug eine Schuldenlast von 798 Millionen Euro und musste pro Jahr 70 Millionen für den Schuldendienst aufbringen. Das hieß damals auch, dass es überhaupt keinen Investitionsspielraum gab. Und in dieser Phase, so hat dann der ehemalige Oberbürgermeister es in einem Interview gesagt, habe er sich dann für einen, Zitat, Befreiungsschlag entschieden. Er hat dann damals entschieden, wir verkaufen jetzt alle Wohnungen, das war natürlich kostbar, in einem Paket diese Wohnungen zu verkaufen. Wir reden immerhin von 46.000 Wohnungen, die damals auf einen Schlag weggingen. Es gab ganz heftige Diskussionen, es gab auch den Versuch durch ein Bürgerbegehren, diesen Plan zu verhindern. Doch dann 2006, Sie haben es ja gerade in der Anmoderation gesagt, wurden dann die Wohnungen verkauft für immerhin fast 1 Milliarde Euro. Die Stadt wurde von jetzt auf gleich schuldenfrei und behielt sogar noch etwas Geld über, nämlich 200 Millionen blieben noch und gaben ihr dann neue finanzielle Beweglichkeit. Dieser Radikalschnitt, der hat damals bundesweit für Aufsehen gesorgt und hat sogar einige Nachahmer gefunden.
Wenn Sie jetzt, Sie haben ja gerade schon gesagt, es ist noch was übergeblieben bei dem Verkauf. Mhm. Hat denn Dresden dann davon profitiert? Wohin ist das Geld geflossen?
Also es ist in verschiedene Infrastrukturmaßnahmen geflossen. Es ist unter anderem auch ein neues Stadion entstanden, sind viele Sachen saniert worden. Es sind viele Einrichtungen geschaffen worden, die die Stadt sonst hätte nicht schaffen können. Und die Stadt hat damals noch eines gemacht. Sie hat sich zwar getrennt von den Wohnungen, hat aber Belegungsrechte für sozial schwache Mieter behalten für rund 10.000 Wohnungen. Und diese Zugriffsrechte, die gelten auch noch bis 2036. Und nach wie vor, es ging ja auch noch in Ihrer Frage um den Erfolg oder ob es ein Fehler war, nach wie vor wird natürlich darüber gestritten, ob es ein Fehler war oder nicht. Und es fehlen auch Sozialwohnungen in der Stadt, das kann man sagen. Auf der anderen Seite ist das Mietniveau jetzt nicht so explodiert wie in anderen deutschen Großstädten. Ich habe das nochmal nachgeschaut. Im offiziellen Mietspiegel der Stadt Dresden sind die Mieten in den letzten 2 Jahren von 6,09 Euro auf 6,48 Euro gestiegen. Kaltmiete ist das pro Quadratmeter und das gilt also für nicht preisgebundene Mieten im Stadtgebiet. Und das ist doch im Vergleich zu anderen großen Städten nicht so dramatisch. Auf der anderen Seite verdienen die Menschen natürlich hier im Schnitt auch weniger.
Kann man eigentlich sagen, dass die Lage auf dem Dresdner Wohnungsmarkt so ganz passabel ist?
Also wenn man so die Anzeigen studiert und wenn man so guckt, was angeboten wird, dann scheint es auf den ersten Blick ganz passabel. Wenn man sich dann erkundigt und sagt, wie steht's denn wirklich, da gehen dann die Zahlen erwartungsgemäß ganz deutlich auseinander, je nachdem, wen man fragt. Festzuhalten ist eben, dass es derzeit Belegungsrechte für 10.000 Sozialwohnungen gibt, die Stadt aber inzwischen eine neue Wohnungsgesellschaft gegründet hat, die heißt Wohnen in Dresden und baut aktuell 800 neue Wohnungen, die dann für einkommensschwächere Familien zur Verfügung gestellt werden und mittelfristig sollen es sogar 2500 Wohnungen sein. Es gibt aber Stimmen, die sagen, wir brauchen eigentlich 10.000 Sozialwohnungen. So ganz entschieden ist das nicht, wer da eigentlich recht hat. Man muss sicherlich auch die demografische Entwicklung noch sehen, denn die Durchschnittsbevölkerung in Dresden ist relativ alt. Also da muss man eben auch abwarten, wie sich das in den nächsten Jahren so entwickelt. So ganz abschließend kann ich es also nicht beantworten. Ich denke, für die, die wirklich in den unteren Mietsegmenten Wohnungen suchen, ist die Lage angespannt, ebenso in den Vierteln, die sehr beliebt sind, wie etwa die Neustadt. Die ist bei jungen und bei etwas alternativ lebenden Menschen sehr beliebt. Es ist eine sehr bunte Mischung, die dort zu Hause ist. Da ist die Nachfrage viel höher, als es Wohnungen gibt. Aber das kennen wir auch aus anderen Städten. Es ist aber, soweit ich das hier sehen kann, nicht so dramatisch wie in Köln, in München oder in Stuttgart beispielsweise.
Oder in Leipzig. Wir hatten ja gerade am Anfang der Sendung darüber berichtet, über die Wohnungssituation in Leipzig und wie der Boom da natürlich auch zur Verdrängung führt. Verdrängung ist in dem Fall, haben Sie ja nur einzelne, sagen wir mal, Viertel angegeben in Dresden. Da ist ein Problem, andere wiederum nicht.
Ja, das ist so. In anderen Vierteln findet man Leichtwohnungen. Und ich möchte noch kurz zu Leipzig vielleicht eine Zahl einpflegen, die ganz interessant ist. Der ehemalige langjährige Vorstandsvorsitzende des Sächsischen Verbandes der Genossenschaften, Axel Viehweger, der hat vor wenigen Tagen ein Interview gegeben und hat gesagt, allein in Leipzig stünden 7% der Genossenschaftswohnungen, die ja traditionell für ein wirklich sehr gemäßigtes Mietenniveau stehen leer. Und in Sachsen wären es insgesamt sogar 8,5% und selbst in Dresden nehme der Leerstand wieder zu. Wobei in Dresden die Besonderheit ist, dass hier vor allen Dingen teure Wohnungen, die im Stadtgebiet errichtet wurden, derzeit sich schwer tun mit einer Vermietung. Wenn eine Kaltmiete ungefähr 14 Euro dort beträgt, ist die schlecht an den Mann oder die Frau zu bringen.
Das ist
für Vermieter im Moment nicht so günstig.
Ja, das gleiche Problem ja auch in Leipzig. Wenn eine Stadt ihre Wohnungen verkauft. Alexander Gerlach über die Folgen für den Dresdner Wohnungsmarkt.